Auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, dass wir wieder zusammen sind und Gottesdienst feiern. Bevor ich zur Predigt komme, gebe ich euch auch noch ein Gebetsanliegen weiter. Bei mir geht am kommenden Samstag eine Skifreizeit los. Wir gehen da nach Zerfaus, Fis, Ladis und ich werde da die Bibelarbeiten machen. Und wenn ihr da für mich mitbeten könnt, bin ich euch dankbar. Ist immer ein bisschen spannend, weil man weiß nicht genau, welche Leute sind mit dabei. Ein paar kenne ich, aber die meisten nicht. Und man weiß nicht, was ist jetzt gerade dran, was brauchen die Leute. Aber Jesus weiß es und deshalb, wenn wir ihn darum bitten, dann kann er das lenken und leiten. Und super, wenn ihr damit dafür betet. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe über den ersten Thessalonicher Brief. Unsere Jahreslosung, die wir hier oben schön sehen, prüft alles und behalte das Gute, die stammt aus dem ersten Thessalonicher Brief, aus dem Kapitel 5, also ziemlich am Schluss. Und wir haben gesagt, das nehmen wir zum Anlass, dass wir jetzt am Anfang des Jahres so eine Predigtreihe über den ganzen ersten Thessalonicher Brief machen. Heute sind wir bei 1. Thessalonicher 4 angelangt und es geht um die Verse 1 bis 8. Ich lese uns zuerst mal die Verse 1 bis 3. Um eins möchten wir euch noch bitten, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben euch bereits gesagt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr unseren Anweisungen folgt. Doch nun bitten wir euch eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus, dass ihr euch mit dem Erreichten nicht zufrieden gebt. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Und dann geht es da noch weiter mit konkreten Dingen, das kommt dann im zweiten Teil. Aber zuerst mal hier diese paar Verse. Wir merken, dass der Paulus sich an den Thessalonichern freut. Er sagt, wir wissen das, dass ihr unseren Anweisungen folgt. Also das hat er mitbekommen, hey, die Thessalonicher, die haben gehört, was wir ihnen gesagt haben und sie richten sich auch danach. Aber jetzt sagt er, alles Vers 1, wir bitten euch, dass ihr euch mit dem Erreichten nicht zufrieden gebt. Also so in meinen Worten, tappt nicht in die Falle, dass ihr denkt, jetzt ist gut so dieser Stand, den wir so im Glauben an Jesus erreicht haben, jetzt ist gut und jetzt können wir hier stehen bleiben, sondern bleibt dran, geht da weiter voran. Denn es ist tatsächlich so, wenn es um dieses Leben geht, das Gott gefällt, so habe ich heute diese Predigt überschrieben, bei diesem Leben, das Gott gefällt, da haben wir nie ausgelernt. Und wenn wir denken, ach, jetzt passt schon, dann ist es immer ein bisschen gefährlich. Ich habe es hier vielleicht schon mal erzählt. Wir hatten in Ludwigsburg, wo ich aufgewachsen bin, so in meiner Jugendzeit, da hatten wir einen Gemeinschaftsleiter, der hat immer wieder gesagt, Stillstand ist Rückschritt. Und ich habe zuerst gedacht, hä, wieso? Also wenn ich stillstehe, dann stehe ich doch und gehe nicht zurück. Er hat es so oft gesagt, dass es schon ein bisschen nervig war, aber irgendwann habe ich kapiert, da ist schon was dran. Und vielleicht habe ich das auch schon mal gezeigt, aber um es ein bisschen zu veranschaulichen, wenn wir so eine schiefe Ebene haben, ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen, und wenn wir da so einen Wagen haben, der hochfährt, wenn der stehen bleiben will, dann bleibt er eben nicht stehen, sondern er rollt wieder zurück. Und genauso ist das in unserem Leben mit Jesus. Wenn wir eben denken, ja, jetzt passt schon, jetzt kann ich hier stehen bleiben, dann bleibt man letztlich nicht stehen, sondern es geht wieder zurück. Und deshalb sagt es Paulus hier, hey, gut, dass ihr unseren Anweisungen folgt, aber wir bitten euch eindringlich, gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden. Und jetzt ganz wichtig, also das ist das Erste, was ich uns sagen will, dieses Gottgefallen ist ein lebenslanger Lernprozess, da sind wir nie fertig, weil Stillstand heißt Rückschritt. Aber jetzt ganz wichtig, dieses Gottgefallen nicht, damit wir irgendwie so auf der Leiter emporsteigen oder jetzt wie es auch mit meiner schiefen Ebene ist, dass wir irgendwie da immer weiter hochkommen und irgendwann, wenn wir ganz oben sind, sind wir dann bei Gott. Nee, so ist es nicht. Die gute Nachricht ist, dass Gott die Leiter runtergestiegen ist. Feiern wir jedes Jahr an Weihnachten. Wir müssen nicht die Leiter hochsteigen, sondern wir kriegen diese Freundschaft mit Gott, die kriegen wir geschenkt, weil er runtergestiegen ist. Aber warum dann eben doch dieses Gott gefallen? Aus zwei Gründen. Zum einen, weil es Gott Ehre macht. Wenn wir dieses Geschenk der Vergebung angenommen haben und zu Gott gehören, dann passt es einfach gut, wenn wir auch so leben, dass es ihm Ehre macht. Und zum anderen, weil es für mich und meine Mitmenschen das Beste ist, wenn ich so lebe, wie es Gott gefällt. Es ist ja nicht so, dass Gott uns dann irgendwie die Freude am Leben verderben will, sondern im Gegenteil, wer so lebt, wie es Gott gefällt, der wird beschenkt mit einem erfüllten Leben, mit einem Leben in Freude. Und so wollen wir das in Blick nehmen. In der Luther-Übersetzung heißt dieser Vers 3, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und hier in der Übersetzung heißt, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Ich weiß nicht, was das für Assoziationen bei euch weckt, so dieses Wort Heiligung oder geheiligtes Leben. Ich finde es wichtig, dass wir das im Kopf haben. Es geht eben nicht darum, dieses perfekte Leben, wo Gott dann sagt, ja, okay, jetzt bist du gut und jetzt kannst du zu mir gehören, sondern nee, aus dem, dass wir seine Freunde sein dürfen, wollen wir so leben, wie es ihm gefällt, in dem Wissen, dass es für mich eh das Beste ist. Und zu diesem geheiligten Leben, da gehört alles Mögliche dazu. Sei das die Liebe, die immer mehr zunehmen soll. Sei das, dass ich immer mehr einer werde, der anderen vergibt und das Wesen Jesu da aufnimmt, der mir vergeben hat. Und man könnte vieles andere nennen. Bei all diesen Dingen können wir immer weiter wachsen. Der Paulus hat jetzt ein ganz besonderes Thema, das in den nächsten Versen kommt. Ich lese es uns vor. Anfang von Vers 3 hatten wir schon, ich lese nochmal. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Deshalb sollt ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhalten. Jeder von euch soll lernen, sein eigenes Gefäß zu gewinnen, in einer heiligen und ehrbaren Weise, nicht in einer leidenschaftlichen Gier wie die, die Gott nicht kennen. Es soll auch keiner in die Ehe eines Bruders einbrechen und ihm Unrecht antun. Wir haben euch das schon früher gesagt und wir haben euch gewarnt, wer solche Dinge tut, den wird der Herr bestrafen. Gott hat uns nicht zu einem zuchtlosen Leben berufen, sondern zu einem Leben, das ihn ehrt. Und er beschließt den Abschnitt, wer sich darüber hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, er verachtet Gott, der euch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Also Paulus packt ein heißes Eisen an, er packt die Sexualität an, macht da gar keine Umschweife drum. Und so wollen wir es heute auch machen, dass wir dieses Thema ohne Umschweife behandeln. Ich will uns so drei Dinge zu Sexualität sagen. Drei Dinge, glaube ich, die hier rauskommen. Aber zuerst will ich sagen, Gott ist nicht gegen Sexualität. Ich hoffe, das ist uns allen klar. Wäre irgendwie ja auch komisch, denn Gott ist der Erfinder von Sexualität. Hans-Peter Reuer hat es mal gesagt, ein Bibelschullehrer, den ich richtig gut finde, leider nicht mehr lebt, aber er hat es so gesagt, auf so eine geniale Erfindung wärst du und ich gar nicht gekommen. Das ist so eine richtige Gotterfindung, die er sich ausgedacht hat und die er uns zur Freude gegeben hat, die Sexualität. Nur da, wo wir eben so besonders beschenkt sind, da sind wir auch besonders verletzlich. Und da können wir andere auch besonders verletzen. Deshalb ist es so besonders wichtig, dass wir nach diesen guten Regeln Gottes leben an dieser Stelle. Dieser Vers 3, der zweite Teil, heißt ja, deshalb sollt ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhalten. Im Griechischen steht da Porneia. Porneia, in der Luther-Übersetzung heißt es Unzucht. Man kann es vielleicht heute besser verstehen mit sexueller Sünde, Unmoral, irgendwie diese Dinge. Aber Porneia, man muss nicht Griechisch dazu lernen, um das so ein bisschen zu verstehen. Pornografie kommt daher. Und Porneia umfasst mehr als Pornografie, aber trotzdem, es ist ein Teil, ist eben auch Pornografie. Und ich will es uns heute einfach mal so sagen, als erstes, Gott gefallen durch ein Meiden von Pornografie. Naja, wenn das so einfach wäre, sagt sich vielleicht der eine und andere, es ist schon klar, dass das nicht gut ist, aber es ist gar nicht so einfach, den Versuchungen da zu widerstehen. Und wenn dir so geht, dann will ich dir sagen, du bist nicht allein. Das in einem doppelten Sinn. Du bist nicht allein in dem Sinn, dass andere auch damit kämpfen. Ich glaube, es gibt so manch einen, der sich als Christ sagt, ah, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der dieses Problem hat und ich kann das auch nicht öffentlich sagen, was denken der andere, also, oder ich kann das niemand anderem sagen, was denkt der andere von mir. Und da will ich dir sagen, nein, du bist nicht allein, es kämpfen viele damit. Aber zum anderen will ich auch sagen, und das ist das noch Wichtigere, du bist nicht allein, weil Jesus steht dir bei. Und er gibt dir seinen Heiligen Geist, der stark und mächtig ist. In unserem letzten Vers, Vers 8, wir kommen da nachher nochmal drauf, erwähnt Jesus den Heiligen Geist. Und das ist der, der stark und mächtig ist und dir helfen will, da die richtigen Schritte zu gehen. Ich nenne das hier heute einfach so, weil der Teufel, der ist ja so ein Schlitzohr oder noch viel Schlimmeres. Der Teufel hat ja immer so diese Taktik, er verführt uns erst zum Bösen und wenn er es dann geschafft hat, dann verklagt er uns und gibt uns so Gedanken ein wie, oh, du bist ja so schlecht und erzähl es ja niemand anderem und so und ob Gott dir das vergeben kann und diese Dinge. Aber das sind die Lügen des Teufels. Die Wahrheit Gottes ist, dass Gott immer vergibt. Wenn wir ihn darum bitten, dann vergibt er. Und gerade bei diesem Punkt, wichtig ist es, wenn man da Schritte vorangehen will, dass man erstens sich das eingesteht, ja, ich habe ein Problem damit, zweitens es jemand anderem sagt und drittens dann die richtigen Schritte geht. Das ist eigentlich wie bei jeder anderen Sucht auch, gell? Bei Alkoholikern oder Drogenabhängigen oder sowas ist es auch so. Wichtig, das eingestehen, dann es jemand sagen und dann Hilfe in Anspruch nehmen. Und deshalb eben diese Lüge vom Teufel, sag's ja, niemand ist genau verkehrt. Richtig ist, die Sache anzugehen und es jemand zu sagen. Das Internet ist ja da ein Fluch an dieser Stelle, was Versuchung anbelangt. Aber an der anderen Stelle ist es dann auch wieder ein Segen, weil es gibt im Internet gute Hilfen. Ich habe hier diese Seite vom Weißen Kreuz dazu kopiert. Die haben da einige Links eben, wo es dann wieder Hilfen gibt. Zum Beispiel das zweite ist so ein Workshop, das den ERF und Weißes Kreuz gemeinsam erstellt haben und wo man so einen Online-Workshop machen kann. Weißes Kreuz, Pornografie, wenn man das bei Google eingibt, dann kommt man da drauf. Oder es gibt diese Seite Free Indeed, die ist aus dem Gebetshaus Augsburg hervorgegangen. Da gibt es Angebote für Männer, Angebote für Frauen. Scheint mir eine richtig gute Seite zu sein. Und ich habe euch einfach meine E-Mail-Adresse noch dazu geschrieben, weil ich will dich einfach herausfordern. Wenn du sagst, ja, eigentlich ist das schon lange ein Thema, dann geh heute den ersten Schritt und mach dieses, oder das ist der zweite Schritt, sag es jemand anderem. Und wenn du willst, darfst du es mir sagen. Und ich erzähle es niemand weiter, sondern wir überlegen dann gemeinsam, was können die nächsten Schritte sein. Das geht auch, der Friedemann Tröger, mein Kollege aus Meßstetten, ist da genauso bereit, oder der Lothar Sommer. Wir haben das einfach so als Kollegen untereinander gesagt, dass dieses Angebot immer gilt, auch bei anderen seelsorgerlichen Dingen. Manchmal ist es angenehm, wenn man
jetzt nicht den Pastor hat, den man so jeden Sonntag sieht, sondern dass jemand anders sagen kann. Und deswegen, unsere Bezirksstruktur ist da eine gute Hilfe. Ihr dürft euch da gern melden. Und die Bärbel Schmid ist auch immer ansprechbar für diese seelsorglichen Dinge. Also kommt gerne auf uns zu. Das war das Erste im Blick auf Sexualität. Gott gefallen durch das Meiden von Pornografie. Wir gucken ein bisschen weiter. In Vers 4 sagt der Paulus, jeder von euch soll lernen, sein eigenes Gefäß zu gewinnen. Das ist jetzt ein bisschen spannend, was meint er wohl mit Gefäß? Und es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder er meint den eigenen Körper damit. Das war zu der Zeit damals wohl so eine gängige Bedeutung, auch das Gefäß eben den eigenen Körper meinte. Oder man hat wohl auch die eigene Frau zum Teil so bezeichnet. Also so dann in diesem Sinn, jeder soll jetzt für die Männer seine eigene Frau gewinnen, in einer guten und ehrbaren Weise, nicht wie die, die Gott nicht kennen, so, sondern in einer guten Weise den eigenen Ehepartner gewinnen, könnte man sagen, würde dann auch andersrum gelten, für die Frauen die Männer zu gewinnen immer wieder. Aber so rein vom Griechischen ist das Erstere das Naheliegendere. Also jeder soll den eigenen Körper gewinnen. Trotzdem kann das eine wie das andere sein. Und dann sagt er in Vers 6, es soll auch keiner in die Ehe eines Bruders einbrechen und ihm Unrecht antun. Wenn man da in der Lutherbibel schaut, dann steht da was ganz anderes, so gefühlt. Ich lese es euch kurz vor. Da steht, niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Das ist irgendwie komisch, oder? Luther spricht vom Handel, dass man da den anderen nicht betrügen soll. Und hier in dieser Übersetzung ist es jetzt, dass man nicht in die Ehe eines anderen einbrechen soll und den anderen betrügen soll damit. Was genau da steht, ist, es betrüge niemand seinen Bruder in dieser Sache. Und jetzt denke ich, wenn Paulus die ganze Zeit von Sexualität spricht, dann wäre es ein bisschen komisch, wenn er jetzt auf einmal auf den Handel zu sprechen kommen würde. Also bei allem Respekt vor Martin Luther, und ich schätze ihn sehr, aber an der Stelle meine ich, ist das mit dem Handel ein bisschen seltsam. Niemand betrüge seinen Bruder in dieser Sache, ist naheliegend, dass es eben nach wie vor um Sexualität geht, und dann ist klar, niemand breche in die Ehe eines Bruders ein. Oder niemand breche in die Ehe einer Schwester ein. Das ist das Zweite. Und ich meine, das muss einfach klar sein bei uns als Christen. Die Ehe eines anderen, die Ehefrau, der Ehemann eines anderen ist einfach tabu für uns. Im Blick auf die Milliarden von Frauen, die es auf dieser Welt gibt, ist es so, dass die mich überhaupt nicht zu interessieren haben. Außer meiner eigenen Ehefrau hat mich da niemand zu interessieren. Ich bin wirklich froh, dass wir als Christen und als Menschen heutzutage ein unkompliziertes Verhältnis zwischen Männern und Frauen haben. Das ist echt gut und das darf gerne so bleiben. Aber da, wo eine andere Person außer meinem Ehepartner für mich zum Problem wird, da ist Abstand angesagt. Und das ist ja manchmal unter Umständen gar nicht so leicht. Das kann ja die Kollegin sein, die mit einem im gleichen Büro sitzt, oder der Kollege, je nachdem, ob du Mann oder Frau bist. Also manchmal sitzt man eng aufeinander und es ist gar nicht so leicht, Abstand zu wahren. Aber es ist eben gut, so viel an uns liegt, dass wir es tun. Dass man dann halt, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, nicht auch noch zusammen Mittagessen geht oder so. Oder auch da dürfen wir Gott bitten, wenn das wirklich schwierig ist für uns, für ihn ist es doch ein kleines, dass man in zweierlei Teams aufgeteilt wird und dann eben nicht mehr so nah aufeinander sitzt oder wie auch immer. Also Gott hat da viele Möglichkeiten. Weil ich glaube, wir kennen das alle. Es ist ganz normal menschlich, dass sich Gefühle eben auch für andere entwickeln. Das ist menschlich, aber jetzt ist entscheidend, wie gehen wir damit um? Und insofern, das eine ist, dass es Gefühle geben kann, aber das andere, unser Umgang damit, und wir dürfen immer Gott darum bitten, dass er uns hilft. In Sprüche 5 steht, die Frau eines anderen Mannes kann sehr verführerisch sein, wenn sie dich mit schönen Worten betört, aber das Ende wird schmerzhaft sein und der Nachgeschmack bitter. Das trifft so gut. Überhaupt Sprüche 5 und 6 sind an der Stelle zwei großartige Kapitel. Ich habe schon manchmal gedacht, wenn jemand, der irgendwie in der Gefahr steht, sich da auf jemand Falsches einzulassen, wenn der oder diejenige einfach Sprüche 5 und 6 lesen wird, das wäre so gut. Weil da kommt es so klar raus, das ist verführerisch und das ist ganz menschlich, aber das Ende wird schmerzhaft sein und der Nachgeschmack bitter. Es ist wirklich so, wenn du in die Ehe eines anderen einbrichst, dann ist es so. Deshalb wichtig, die Grenzen einhalten. Für uns Verheiratete will ich noch das sagen, nicht nur die Grenzen einhalten, sondern genießt das Zusammensein mit deinem Ehepartner. Also das ist ja schon ein besonderes Vorrecht, wenn man eben verheiratet sein darf. Und so im Lauf der Zeit, aber wird's manchmal natürlich auch, schleift sich so manches ein und man ist vielleicht auch manchmal genervt von diesem und jenem. Aber gut, wenn wir es immer wieder in den Kopf nehmen, hey, so schön, dass wir verheiratet sein dürfen. Und wenn wir vielleicht schon länger verheiratet ist, mal wieder überlegen, was war denn damals am Anfang das, was uns so fasziniert hat aneinander? Und was haben wir gerne gemeinsam gemacht und was können wir gemeinsam tun, was uns beiden gut tut und wo wir Freude daran haben und was uns wieder stärkt. Ich habe es wahrscheinlich auch schon gesagt, ich war 35, als ich geheiratet habe und die Zeit davor, die fiel mir schon schwer. Und alle, die als Single leben, die allein leben, ich will das wirklich so sagen, echt Hochachtung, Respekt, das ist gar nicht einfach. Und man sucht sich das sehr oft auch nicht so aus, aber eben, ich will wirklich sagen, hey, Hochachtung, wie vor jedem einfach, der eben in der Lebensphase ist. Und was für mich jetzt noch da nicht so einfach war, ist jetzt im Nachhinein schön, weil ich schätze es noch viel mehr, verheiratet zu sein. Weil ich einfach weiß, hey, die Zeit allein ist gar nicht so leicht. Und so schön eben dann verheiratet zu sein. Also lasst uns das so in den Blick nehmen. Nicht nur, wir wollen nicht in die Ehe eines anderen einbrechen, sondern wir wollen eine schöne Zeit gemeinsam haben und das genießen. Also Gott gefallen durch das Heraushalten aus der Ehe eines anderen. Und jetzt kommen wir noch zum dritten und letzten, zur Sexualität. Bevor wir zum Abschlussvers kommen, nämlich, ich habe es vorher gesagt, in diesem Vers 3 steht dieses Porneia. Und es ist nicht nur Pornografie, sondern letztlich geht es eben um jegliche Form von Sex außerhalb der Ehe. Und jetzt sind wir ja hier ganz unterschiedliche Menschen. Es gibt junge Menschen, denen das noch bevorsteht, Sexualität. Es gibt verheiratete Menschen, die das leben dürfen, auch auch manche Versuchungen vielleicht haben, aber die trotzdem dieses Vorrecht haben. Es gibt Singles, es gibt Geschiedene, es gibt Verwitwete. Es gibt vielleicht ältere Menschen, für die es gar nicht mehr so das Thema ist. Und für jeden ist wieder was anderes wichtig. Ich sage vielleicht zuerst mal im Blick auf euch Älteren, wenn du sagst, das ist jetzt nicht mehr so mein Thema, dann ist es super, wenn du mitbetest für diesen Thema ist. Also echt so ein großer Segen, wenn wir gegenseitig auch für die Ehen beten, dass Gott da immer wieder stärkt. Also danke, wenn ihr mit dafür betet. Und dann will ich sagen, für die Jüngeren, wo das noch bevorsteht und wo wir heute in so einer Zeit leben, wo das ja nicht mehr vorstellbar ist, dass so Sexualität in die Ehe gehört, dass es keinen Sex vor der Ehe geben soll, ist für viele überhaupt gar nicht denkbar. Und vielleicht, wo uns die Welt so sagt, hey, du bist völlig neben der Spur, wenn du so lebst. Aber da will ich dir sagen, nein, du bist nicht neben der Spur, sondern du bist auf der Spur, auf der guten Spur Gottes. Und eben gerade für junge Leute ist es auch eine besondere Herausforderung und insofern auch gut, wenn wir für sie mit beten. Aber ich denke, wenn man es einfach so von hinten her denkt, so am Lebensende, dann ist es doch so, wer ist da der Glücklichere? Derjenige, der viele Beziehungen hatte und alle möglichen Sexkontakte oder derjenige, der einen Ehepartner hatte, so wie sich Gott das vorgestellt hat und eben da Sexualität leben konnte. Und ich bin mir sicher Letzterer, weil es dann einfach so ist, dass man nicht irgendwie viele Beziehungen hatte, sondern diese eine Beziehung, wenn es Gott schenkt, dass man so zusammen alt werden darf, dann einfach so eine tragfähige Beziehung im Leben da war. Und was ist das für ein großes Geschenk? Und natürlich, wer verwitwet ist, ist wieder anders, da darf man auch wieder heiraten. Aber ihr versteht es einfach so, Gottes Gedanke, auch bei diesem mit der Sexualität bis zur Ehe zu warten, ist dieses, es geht darum, dass du das deinem einen Ehepartner schenkst. Und bis du verheiratet bist, wünscht man es jedem, dass es hält und dass es dann auch zur Ehe führt, dass man heiratet. Aber da ist es auch okay noch, wenn man merkt, nee, es passt doch nicht, auseinanderzugehen. Und dann ist eben gut, wenn die Sexualität noch nicht dabei war. Also es ist schon schmerzhaft genug, wenn das auseinandergeht. Aber dann eben hat man sich das aufbewahrt für den, den man später heiratet. Also deshalb das Letzte zu den Punkten Gott gefallen durch ein Nein zu Sexualität außerhalb der Ehe allgemein. Und jetzt ist mir ganz wichtig, auch bei diesem Thema ist es so, wenn du sagst, ja, da bin ich schuldig geworden, dann gilt diese gute Botschaft der Vergebung für dich genauso wie für jeden anderen, der an einer anderen Stelle schuldig geworden ist. Auch bei diesem Thema gilt, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, nämlich, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das darfst du für dich in Anspruch nehmen. Und wenn Gott dir vergibt, dann darfst du auch dir selbst vergeben. Manchmal tun wir uns ja damit schwerer, uns dann auch selbst zu vergeben. Aber wenn Gott dir vergibt, dann vergib dir auch selber. Und Gott vergibt dir. Und wenn das für dich gilt, dann lass es uns auch im Blick auf unsere Mitmenschen so leben. Wir wollen da wirklich so eine Kultur der Gnade leben. Dass einer eben, der da gefallen ist, oder eine eben auch nicht schlimmer ist als jemand anderes, sondern eben, da gilt die Vergebung Gottes und wir wollen auch solche sein, die vergeben und die Gnade leben. Das, was Paulus jetzt hier sagt und was ich uns heute gesagt hat, das sind so die prophylaktischen Dinge. Ja, wenn man in der Gefahr steht, dann ist es manchmal gut zu hören, nein, der Ehepartner eines anderen ist tabu für dich. Und so. Also, wer gefallen ist, darf die Vergebung in Anspruch nehmen. Und wer in der Versuchung steht, höre die guten Herausforderungen von Paulus. Und damit kommen wir zu diesem letzten Vers. Wer sich darüber hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, er verachtet Gott, der euch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Das finde ich die große Ermutigung bei der ganzen Sache. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und dieser Heilige Geist, der ist kräftig und mächtig. Und da kommen wir nochmal hier zu dieser schiefen Ebene und zu dem Wagen. Ich habe auch noch einen Traktor mitgebracht. Also, überhaupt toll, gell? Diese Lego-Duplo-Sachen sind auch für die Väter immer wieder toll. Unsere Kinder spielen immer so damit, aber ich verwende es doch gern. Stellen wir uns vor, der Traktor ist nicht nur so ein Lego-Duplo-Traktor, sondern das ist einer mit richtig Power, der einen richtig ordentlichen Motor drin hat. Und jetzt, wenn der Wagen da angehängt ist, dann wird er hochgezogen von diesem Traktor, von diesem starken Motor. Allein kann der Wagen ja auch gar nicht hochfahren, gell? Und deshalb, der Heilige Geist ist es, der dieser starke Motor ist und der uns da hochzieht. Und wir müssen nicht aus eigener Kraft hochkommen, sondern es ist der Heilige Geist. Oder wir können auch Jesus sagen, Jesus, der in uns lebt und stark ist. Und deshalb, du brauchst nicht aus eigener Kraft zu kämpfen, sondern du darfst Jesu Kraft in Anspruch nehmen. Du darfst ihn bitten darum, dass er dir seinen Heiligen Geist gibt und dann mit seiner Kraft das Schlechte lassen und das Gute tun. Gott gefallen, das ist die Ermutigung, er gibt uns seinen Heiligen Geist. Und um es nochmal so zusammenzufassen, wir haben zum einen gesehen, Gott gefallen, das ist ein lebenslanger Lernprozess und wie gesagt, das gilt auch für alles andere. Heute hatte Paulus eben dieses Thema der Sexualität, aber dass wir liebevoll sind, dass wir vergeben, all diese Dinge, dafür gilt es genauso. Und dann im Blick auf die Sexualität wollen wir es lernen, dass wir Gott gefallen durch Meiden von Pornografie, durch Heraushalten aus der Ehe eines anderen, durch ein Nein zur Sexualität außerhalb der Ehe, in dem Wissen, Gott ist nicht gegen Sexualität, sondern er hat selbst geschaffen uns zur Freude und dann auch in dem, dass wir es nicht allein schaffen müssen, sondern dass wir Gott um seine Hilfe bitten dürfen. Nehmen uns noch einen kurzen Moment der Stille. Wenn du willst, kannst du in der Stille zu Gott beten, ihm was sagen oder dir sonst Gedanken machen. Und ich bete dann noch mit uns zum Ende dieser Zeit der Stille. Guter Gott, ich danke dir für deine guten Gebote und danke, dass diese Gebote immer zum Leben gedacht sind, zu dem wahren Leben, zu dem wahren Erfülltsein, der wahren Freude. Und ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Danke, Jesus, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast.